Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kim Reichert, Hamburg, Deutschland. Winnetou 1 von Karl May. Kapitel 2, Teil 4. Wir hätten auf dem Wege, den wir gekommen waren, zurückkehren können. Aber als Surveyor war es meine Aufgabe, unsere Strecke kennenzulernen. Darum bogen wir erst ein Stück ab und schlugen dann die Parallele ein. Dabei kamen wir in ein ziemlich breites Tal, welches mit saftigem Grase bewachsen war. Die Lehnen, von denen es hüben und drüben eingesäumt wurde, trugen unten Gebüsch und weiter oben Wald. Das Tal war vielleicht eine halbe Wegstunde lang und so schnurgerade, dass man von dem Anfang desselben bis an das Ende sehen konnte. Wir waren nur wenige Schritte in dieser freundlichen Bodensendung vorwärts gekommen, da hielt Sam sein Pferd an und blickte aufmerksam nach vorn.
»Heyday«, schieß er hervor, »da sind sie ja!«
»Wirklich, da sind sie, die allerersten!«
»Was?«, fragte ich.
Ich sah ganz fern, weit vor uns, vielleicht 18 bis 20 dunkle Punkte, welche sich langsam bewegten.
»Was?«, wiederholte er meine Frage, indem er lebhaft im Sattel hin und her rutschte. »Schämt euch doch, eine solche Frage auszusprechen!« »Ach so, ihr seid ja ein Greenhorn, und zwar ein ganz gewaltiges. Solche Kerls wie ihr pflegen mit offenen Augen nicht zu sehen. Habt doch einmal die freundliche Gewohnheit, verehrtester Sir, zu raten, was das für Dinger sind, auf denen dort eure schönen Augen ruhen.«
»Raten? Hm. Ich würde sie für Rehe halten, wenn ich nicht wüsste, dass diese Wildgattung in Rudeln oder Sprüngen von nicht über 10 Stück beisammen lebt. Auch muss ich, wenn ich die Entfernung in Betracht ziehe, sagen, dass die Tiere dort, so klein sie von hier aus zu sein scheinen, bedeutend größer als Rehe sein müssen.«
»Rehe«, lachte er, »Rehe hier oben an den Quellen des Kanadien. Das ist ein Meisterstück von euch. Aber das andere, was ihr sagtet, war gar nicht so übel überlegt. Ja, größer sind sie, diese Tiere, viel, viel größer als Rehe.«
»Ach, lieber Sam, doch nicht etwa gar Büffel?«
»Natürlich Büffel. Bisons sind es, echte, wahre Bisons, die sich auf der Wanderung befinden, die ersten, die ich heute sehe. Nun wisst ihr, dass Mr. Wild recht gehabt hat, Bisons und Indianer. Von den Roten sahen wir nur eine Fußspur, die Büffel aber haben wir in Lebensgröße vor den Augen. Was sagt ihr dazu, hä, wenn ich mich nicht irre?«
»Wir müssen hin.«
»Natürlich. Sie beobachten.«
»Beobachten? Wirklich beobachten?«, fragte er, indem er mich ganz erstaunt von der Seite her anblickte.
»Ja, ich habe noch nie Bisons gesehen und möchte die hier so gerne belauschen.« Ich fühlte jetzt nur das Interesse des Zoologen. Das war dem kleinen Sam vollständig unbegreiflich. Er schlug die Hände zusammen und meinte,
»Belauschen, nur belauschen. Grad so, wie ein kleiner Junge seine Augen neugierig an eine Ritze des Kaninchenstalls legt, um die Karnickel zu belauschen. Oh, Greenhorn, was muss ich alles an euch erleben? Nicht beobachten und belauschen, sondern jagen werde ich sie, wirklich jagen.«
»Heute am Sonntag?« Das fuhr mir so unbedacht heraus. Er wurde wirklich zornig darüber und herrschte mich an. »Haltet gefälligst euren Schnabel, Sir. Was fragt ein richtiger Westmann nach dem Sonntage, wenn er die ersten Büffel vor sich sieht? Das gibt Fleisch, verstanden? Fleisch. Und was für welches, wenn ich mich nicht irre? Ein Stück Bisonlende ist noch herrlicher als das himmlische Ambrosius oder Ambrosiana oder wie das Zeug hieß, von welchem die alten griechischen Götter lebten. Ich muss eine Büffellende haben und wenn es mich das Leben kosten sollte. Die Luft ist uns entgegen, das ist gut. Hier, an der linken nördlichen Talwand ist nur Sonne, drüben rechts aber gibt es Schatten. Wenn wir uns in diesem halten, werden uns die Tiere nicht vorzeitig bemerken. Kommt!«
Er sah nach seiner Liddy, ob die beiden Läufe derselben in Ordnung seien, und trieb sein Pferd nach der südlichen Talwand hinüber. Diesen Beispiele folgend untersuchte ich auch meinen Bärentöter. Er sah dies, hielt sofort sein Pferd an und fragte,
»Wollt ihr euch etwa gar beteiligen, Sir?«
»Natürlich.«
»Das lässt hübsch bleiben, wenn ihr nicht binnen jetzt und 10 Minuten zu breit zerstampft sein wollt. Ein Bison ist kein Kanarienvogel, den man auf den Finger nimmt und singen lässt. Ehe ihr euch an so gefährliches Wild wagen dürft, muss noch viel schönes und viel schlechtes Wetter über die Felsenberge gehen.«
»Aber ich will doch.«
»Schweigt und gehorcht«, unterbrach er mich in einem Tone, den er noch nie gegen mich angewendet hat. »Ich will euer Leben nicht auf dem Gewissen haben, und es ist der Rachen des sichersten Todes, in den ihr reiten würdet. Macht zu anderen Zeiten, was ihr wollt. Jetzt aber dulde ich keine Widersetzlichkeit.«
Hätte nicht ein so gutes Verhältnis zwischen uns bestanden, es wäre ihm gewiss eine sehr kräftige Antwort geworden. So aber schwieg ich und ritt langsam im Schattenstreifen, den der Wald herniederwarf, hinter ihm her. Dabei erklärte er mir, nun wieder in milderem Ton sprechend,
»Es sind 20 Stück, wie ich sehe. aber seid einmal dabei, wenn 1000 und noch mehr Stück über die Savanne brausen. Ich habe früher Herden von 10.000 und darüber gesehen. Das war das Indianersbrot. Die Weißen haben es ihm genommen. Der Rote schonte das Wild, weil es ihm Nahrung gab. Er erlegte nur so viel, wie er brauchte. Der Weiße aber hat unter den ungezählten Herden gewütet wie ein grimmiges Raubtier, welches auch dann, wenn es gesättigt ist, weitermordet, nur um Blut zu vergießen. Wie lange wird es dauern, so gibt es keinen Büffel und dann nach kurzer Zeit auch keine Indianer mehr. Gott sei es geklagt, und grad so ist es auch mit den Pferdeherden. Es gab Trupps von 1000 Mustangs und noch höher. Jetzt ist man ganz entzückt, wenn man das Glück hat, einmal so eine 100 Stück beisammen zu sehen. Wir waren indessen bis auf ungefähr 400 Schritt an die Büffel gekommen, ohne dass sie uns bemerkten, und Hawkins hielt sein Pferd an. Die Tiere grasten langsam talaufwärts. Am weitesten vorgerückt war ein alter Bulle, dessen Riesenleib ich mit Erstaunen betrachtete. Er war ganz gewiss gegen 2 Meter hoch und wohl 3 Meter lang. Damals verstand ich das Gewicht eines Bisons noch nicht zu taxieren. Heute sage ich, dass dieser hier wohl an die 30 Zentner wiegen konnte. Eine ganz erstaunliche Fleisch- und Knochenmasse. Er war auf eine Schlammlache gestoßen und wälzte sich behaglich in derselben. »Das ist der Leitstier«, flüsterte Sam, »der gefährlichste der ganzen Gesellschaft. Wer mit dem anbindet, muss ein Testament unterschrieben haben. Ich nehme die junge Kuh rechts da hinten. Pass auf, wohin ich ihr die Kugel gebe. Hinter dem Schulterblatte, von der Seite, schräg in das Herz hinein. Das ist der beste, ja, der einzig sichere Schuss, außerdem in das Auge. Aber welcher nicht wahnsinnige Mensch wird einen Bison von vorn nehmen, um ihn in das Auge zu treffen? Bleibt hier halten und drückt euch mit dem Pferde ins Gesträuch. Wenn sie mich sehen und dann fliehen, wird die wilde Jagd gerade hier vorübergehen. Lasst es euch aber ja nicht einfallen, diese Stelle zu verlassen, ehe ich wiederkomme oder euch rufe.« Er wartete, bis ich mich zwischen 2 Büsche gedrückt hatte und ritt dann, zunächst langsam und leise, weiter. Mir war ganz sonderbar zumute. Wie man den Bison jagt, das hatte ich sehr oft gelesen. Darüber konnte man mir nichts Neues sagen, aber es ist ein Unterschied zwischen dem Papiere, auf welches man solche Beschreibungen druckt, und der Wildnis, in der man diese Jagden erlebt. Heute sah ich zum ersten Mal in meinem Leben Büffel. Was für Wild hatte ich bisher geschossen? Im Verhältnis zu diesen riesigen, gefährlichen Tieren keins, gar keins. Da sollte man meinen, ich sei ganz einverstanden gewesen mit Sams Befehle, mich ja nicht zu beteiligen. Aber es fand das gerade Gegenteil statt. Vorhin hatte ich nur beobachten, belauschen wollen. Jetzt fühlte ich einen mächtigen, ja, unwiderstehlichen Drang mitzutun. An eine junge Kuh wollte Sam sich machen. Pfui, dachte ich, dazu gehört kein Mut. Ein rechter Mann wählt gerade den stärksten Bullen. Mein Pferd war außerordentlich unruhig geworden. Es tanzte mit den Hufen. Es hätte auch noch keine Büffel gesehen, fürchtete sich und wollte fliehen. Kaum vermochte ich, es zurückzuhalten. War es da nicht besser, wenn ich es zwang, den Bullen anzunehmen? Ich war nicht etwa erregt, sondern überlegte, innerlich ganz ruhig, zwischen Ja und Nein. Da entschied der Eindruck des Augenblicks. Sam hatte sich den Bisons bis auf 300 Schritte genähert. Dann gab er seinem Pferde die Sporen und galoppierte auf die Herde zu und an dem mächtigen Bullen vorbei, um an die Kuh zu kommen, welche er mir bezeichnet hatte. Sie stutzte und versäumte die Flucht. Er erreichte sie. Ich sah, dass er im Vorüberjagen auf sie schoss. Sie zuckte zusammen und senkte den Kopf. Ob sie zusammenbrach, das sah ich nicht, denn mein Auge wurde durch einen anderen Anblick gefesselt. Der Riesenbulle war aufgesprungen. Er stierte nach Sam Hawkins hin. Welch ein mächtiges Tier! Dieser dicke Kopf mit dem gewölbten Schädel, der breiten Stirn und den zwar kurzen, aber starken, aufwärts gekrümmten Hörnern, diese dichte, zottige Mähne um Hals und Brust. Dem Bilde ursprünglichster, rohster Kraft wurde durch den hohen Widerriss die höchste Vollendung gegeben. Ja, das war ein höchst gefährliches Geschöpf. Aber sein Anblick reizte förmlich zu dem Verlangen, menschliches Können an diese tierischen Stärken zu messen. Wollte ich oder wollte ich nicht? Ich weiß es nicht. Oder ging mein Rotschimmel mit mir durch? Er schoss aus den Büschen heraus und wollte nach links. Ich riss ihn aber nach rechts herum und flog auf den Bullen zu. Er hörte mich kommen und wendete sich nach mir um. Mich sehend senkte er den Kopf, um Ross und Reiter mit den Hörnern zu empfangen. Ich hörte Sam aus allen Kräften schreien, hatte aber keine Zeit, den Blick nach ihm zu richten. Dem Bison eine Kugel geben war unmöglich, denn erstens stand er nicht schussgerecht und zweitens wollte das Pferd mir nicht gehorchen. Es schoss vor Angst gerade auf die drohenden Hörner zu. Um es aufzuspießen, warf der Büffel seine Hinterbeine zur Seite und den Kopf mit einem gewaltigen Stoße in die Höhe. Mit Anstrengung aller Kräfte gelang es mir, den Schimmel ein wenig abzubringen. Er flog in einem weiten Satz über das Hinterteil des Bullen hinweg, während in demselben Augenblicke dessen Hörner ganz nah an meinem Bein vorbeistießen. Unser Sprung ging gerade in die Schlammlache hinein, in welcher der Büffel sich gewälzt hatte. Ich saß und nahm die Füße aus den Bügeln, zu meinem Glücke, denn das Pferd glitt aus und wir stürzten. Wie das so schnell geschehen konnte, ist mir heute noch unbegreiflich, doch stand ich schon im nächsten Augenblicke aufrecht neben der Lache, das Gewehr noch fest in der Hand. Der Büffel hatte sich nach uns umgedreht und sprang in ungelenken Sätzen auf das Pferd zu, welches sich auch aufgerafft hatte und im Griff stand zu entfliehen. Dabei bot er mir seine Flanke zum Schusse. Ich legte an. Jetzt sollte sich der schwere Bärentöter zum ersten Mal im Ernste bewähren. Noch einen Sprung, so hatte der Bison den Rotschimmel erreicht. Ich drückte ab, er blieb mitten im Laufe stehen. Ob vor Schreck über den Schuss oder weil ich gut getroffen hatte, das wusste ich nicht. Ich gab ihm sofort auch die zweite Kugel. Er hob langsam den Kopf, stieß ein mir durch alle Glieder gehendes Brüllen aus, wankte einige Male hin und her und brach dann auf derselben Stelle, wo er stand, zusammen. Ich hätte vor Freude über diesen schweren Sieg hell aufjubeln mögen, hatte aber Notwendigeres zu tun. Mein Pferd setzte reiterlos nach rechts hinunter, während ich Sam Hawkins am jenseitigen Talrande dahin galoppieren sah, von einem Stiere verfolgt, welcher nicht viel kleiner als mein Bulle war. Man muss wissen, dass der Bison, einmal gereizt, nicht von seinem Gegner lässt und es dabei an Schnelligkeit mit dem Pferde aufnimmt. Er entwickelt dann einen Mut, eine List und eine Ausdauer, die ihm vorher gewiss niemand zutraut. So war auch dieses Tier dem Reiter hart auf den Fersen. Um ihm zu entgehen, musste Hawkins die gewagtesten Wendungen machen, welche das Pferd ermüdeten. Es hielt jedenfalls nicht so lange aus wie der Büffel. Da war also Hilfe dringend nötig. Ich hatte keine Zeit nachzusehen, ob mein Bulle wirklich tot sei oder nicht. Ich lud schnell beide Läufe des Bärentöters und sprang dann über das Tal hinüber. Sam sah dies, er wollte der Hilfe entgegenkommen und warf sein Pferd in die Richtung nach mir herum. Das war ein großer Fehler, denn der Stier, welcher eng hinter ihm war, bekam dadurch das Pferd quer vor sich. Ich sah, dass er die Hörner senkte. Ein Stoß und er hob das Pferd samt dem Reiter empor und ließ, als sie dann zur Erde stürzten, mit wütenden und schüttelnden Stößen nicht von ihnen ab. Sam schrie um Hilfe, was er schreien konnte. Ich war wohl noch 150 Schritte entfernt und durfte keinen Augenblick zögern. Der Schuss wäre zwar aus größerer Nähe sicherer gewesen, aber wenn ich zauderte, konnte Sam verloren sein. Und wenn ich ja nicht gut traf, hatte ich doch hoffentlich den Erfolg, das Untier von dem Freunde abzulenken. Ich blieb also stehen, zielte hinter das linke Schulterblatt und schoss. Der Büffel hob den Kopf mit einer Bewegung, als ob er horchen wolle, und drehte sich langsam um. Da sah er mich und kam auf mich zugerannt, doch mit sich verringernder Schnelligkeit. Dadurch glückte es mir, den abgeschossenen Lauf mit fiebernder Eile wieder zu laden, und ich war damit fertig, als das Tier höchstens noch 30 Schritte zu mir zu machen hatte. Es konnte nicht mehr rennen, seine Bewegungen waren nur noch ein langsames Laufen. Aber mit tief gesenktem Kopfe und blutunterlaufenden, grausam vorwärts glotzenden Augen kam es auf mich zu, näher und näher, wie ein schweres Verhängnis, welches nicht aufzuhalten ist. Da kniete ich nieder und legte das Gewehr an. Diese Bewegung verursachte den Bison, stehen zu bleiben und den Kopf ein wenig zu heben, um mich besser oder voller sehen zu können. Das brachte die tückischen Augen vor meine beiden Läufe. Ich schickte eine Kugel in das rechte und die andere in das linke. Ein kurzes Zittern ging durch den Leib, dann stürzte die Bestie nieder. Ich sprang auf, um zu Sam zu eilen, doch war dies nicht notwendig, denn ich sah ihn gelaufen kommen. »Hallo«, rief ich ihm zu, »ihr lebt? Ihr seid nicht schwer verletzt?« »Gar nicht«, antwortete er, »nur die rechte Hüfte tut mir weh vom Sturze. Oder ist die linke, wenn ich mich nicht irre? Ich kann es nicht genau wegbekommen.« »Und euer Pferd?« »Ist hin. Lebt zwar noch, doch hat ihm der Büffel den ganzen Leib aufgerissen. Um seine Leiden abzukürzen, müssen wir es erschießen, das arme Tier. Ist der Bison tot?« »Hoffe es. Wollen ihn untersuchen.« Wir taten dies und überzeugten uns, dass kein Leben mehr in ihm war. Da sagte Hawkins mit einem tiefen, tiefen Atemzuge, »Hat mir dieser alte, brutale Ochse zu schaffen gemacht. Eine Kuh wäre zarter mit mir umgegangen. Freilich, Ochsen darf man nicht zumuten, ladylike zu sein. Hihi. Wie ist er denn auf den dummen Gedanken gekommen, mit euch anzubinden?« »Habt ihr das nicht gesehen?« »Nein.« »Nun, ich schoss die Kuh nieder und konnte, da mein Pferd im Galoppieren war, es gerade erst in dem Augenblicke anhalten, als es an diesen Ochsen anrannte. Das nahm er mir übel und nahm mich aufs Korn. Ich gab ihm zwar schnell die zweite Kugel, die ich in meiner Lady hatte, sie scheint ihn aber nicht vernünftiger gemacht zu haben, denn er bewies mir eine Zuneigung, welche ich ihm nicht erwidern konnte. Er hat mich so gehetzt, dass es mir unmöglich war, das Gewehr wieder zu laden. Ich habe es weggeworfen, weil es mir doch nichts nützte und ich dadurch die Hände zu besseren Leistungen des Pferdes frei bekam. Wenn ich mich nicht irre, der arme Gaul hat sein Möglichstes getan, sich aber doch nicht retten können. Weil ihr die letzte schnelle, verhängnisvolle Wendung machtet. Ihr hättet einen Bogen reiten sollen, dadurch wäre das Pferd gerettet worden. Gerettet worden? Ihr sprecht doch wie ein Alter. Das soll man von einem Greenhorn nicht erwarten. Pschah, Greenhorns haben auch ihr Gutes. Ja, denn wenn ihr nicht gewesen wärt, so läge ich jetzt ebenso zerstochen und zerfetzt dort wie mein Pferd. Wollen noch einmal hin zu ihm.
Wir fanden es in einem traurigen Zustande. Die Eingeweide hingen ihm aus dem aufgeschlitzten Leibe. Es schnaubte vor Schmerzen. Sam holte seine weggeworfene Büchse, lud sie und gab ihm den Gnadenschuss. Dann schnallte er ihm die Zügel und den Sattel ab und sagte dabei,
»Jetzt kann ich mein eigenes Pferd machen und den Sattel auf meinem Rücken nehmen. Das hat man davon, wenn man mit einem Ochsen zusammenrennt.«
»Ja, wo werdet ihr nun ein anderes Pferd herbekommen?« fragte ich.
»Das ist mein geringster Kummer. Ich fange mir eins, wenn ich mich nicht irre.«
»Ein Mustang?«
»Ja, die Büffel sind da. Sie haben ihre Wanderung nach Süden angetreten. Da werden sich auch bald die Mustangs sehen lassen. Ich kenne das.«
»Darf ich dabei sein, wenn ihr euch einen fangt?«
»Natürlich. Ihr müsst auch das kennenlernen. Doch kommt jetzt, wir wollen uns den alten Bullen ansehen. Vielleicht lebt er noch. Solche Methusalems pflegen ein außerordentlich zähes Leben zu haben.«
Wir gingen hin. Das Tier war tot. Jetzt, da es still da lag, konnte man die kolossalen Formen noch besser mit dem Auge messen als vorher. Sam ließ seine Augen zwischen dem Bullen und mir hin und her gehen, zog ein ganz unbeschreibliches Gesicht, schüttelte den Kopf und meinte,
»Es ist unerklärlich, ganz und gar unerklärlich. Wisst ihr denn, wo ihr ihn getroffen habt?«
»Nun wo?«
»Grad an der richtigen Stelle. Es ist ein uralter Kerl, und ich hätte es mir gewiss vorher 10-mal überlegt, ehe ich so verwegen gewesen wäre, mit ihm anzubinden. Wisst ihr, was ihr seid, Sir?«
»Was?«
»Der leichtsinnigste Mensch, den es gibt.«
»Oho!«
»Ja, der leichtsinnigste Mensch, den es auf Erden geben kann.«
»Leichtsinn ist mein Fehler nie gewesen.«
»So habt ihr euch jetzt mit ihm befreundet, verstanden? Ich hatte euch doch befohlen, eure Hände von den Büffeln zu lassen und in den Büschen stecken zu bleiben. Warum habt ihr mir nicht gehorcht?«
»Weiß ich selber nicht.«
»So, ihr tut etwas, ohne den Grund davon zu kennen. Ist denn das nicht leichtsinnig?«
»Glaube nicht. Es wird wohl ein triftiger Grund vorhanden gewesen sein.«
»So müsstet ihr ihn kennen. Vielleicht ist der, dass ihr mir einen Befehl erteilt habt und ich lasse mir nichts befehlen.« »So, wenn man es gut mit euch meint und euch vor einer Gefahr warnt, so seid ihr nun erst recht so obstinant, euch in dieselbe zu werfen?«
»Ich bin nicht nach dem Westen gekommen, um den Gefahren, welche es da gibt, auszuweichen.«
»Ganz gut, aber ihr seid noch ein Greenhorn und habt euch in Acht zu nehmen. Und wenn ihr mir nicht folgen wolltet, warum habt ihr euch da gerade an dieses Riesenvieh und nicht an eine Kuh gemacht?«
»Weil es ritterlicher war.«
»Ritterlicher? Dieses Greenhorn will den Ritter spielen, wenn ich mich nicht irre. Hihihi!«
Er lachte, dass er sich den Bauch halten musste und fuhr dann, noch immer lachend, fort.
»Wenn ihr es euch wirklich in den Kopf gesetzt habt, als Ritter aufzutreten, so spielt den Ritter Toggenburg, aber keinen anderen. Zu einem Bayard oder Roland fehlt euch das Zeug. Verliebt euch in eine Büffelkuh und setzt euch täglich in die Abendsonne, um zu warten, bis die Liebliche sich zeigt und ins Tal herniedergeigt. Und sogar auch dann könnt ihr eines Abends als Leiche dasitzen und von den Kojoten und Aasgeiern aufgefressen werden. Wenn ein richtiger Westmann etwas tut, so fragt er nicht, ob es ritterlich, sondern ob es nützlich für ihn ist.«
»Das ist doch hier der Fall.«
»Hier, wieso?«
»Ich wählte den Büffel, weil er viel, viel mehr Fleisch hat als eine Kuh.«
Er sah mir einen Augenblick lang verständnislos in das Gesicht und rief dann aus, »Viel mehr Fleisch? Dieser junge Mann hier hat den Bullen des Fleisches wegen erschossen? Hihihi! Ich glaube gar, ihr habt an meinem Mute gezweifelt, weil ich es nur auf eine Kuh absah.«
»Das nicht, obgleich ich es für mutiger hielt, sich ein starkes Tier auszuwählen.«
»Und Bullenfleisch zu essen? Was seid ihr doch von ausnehmend kluger Mensch, Sir? Dieser Bulle hat sicher seine 18 bis 20 Jahre auf dem Rücken. Er besteht aus einem Felle und vielen Knochen und Flechsen und Sehnen. Und das Fleisch, welches er dabei hat, ist nicht mehr Fleisch zu nennen, denn es ist so hart wie gegerbtes Leder, und wenn ihr es tagelang bratet oder kocht, so könnt ihr es doch nicht kauen. Jeder erfahrene Westmann zieht eine Kuh dem Ochsen vor, weil ihr Fleisch zarter und saftiger ist. Da seht ihr nur wieder, was für ein Greenhorn ihr seid. Ich hatte keine Zeit, auf euch aufzupassen. Wie hat sich denn euer leichtsinniger Angriff auf den Büffel abgespielt?«
Ich erzählte es ihm. Als ich fertig war, maß er mich mit großen Augen, schüttelte abermals den Kopf und forderte mich auf,
»Geht da hinunter und holt euer Pferd. Wir brauchen es, denn es soll das Fleisch tragen, welches wir mitnehmen werden.«
Ich folgte dieser Aufforderung. Aufrichtig gestanden, fühlte ich mich enttäuscht über sein Verhalten. Er hatte meine Darstellung angehört, ohne dann auch nur ein Wort zu sagen. Ich glaubte aber, eine, wenn auch noch so kleine Anerkennung erwarten zu dürfen. Anstattdessen sagte er gar nichts, sondern schickte mich fort, mein Pferd zu holen. Ich war ihm trotzdem nicht böse, denn ich bin niemals ein Mensch gewesen, der um des Lobes willen etwas tut. Als ich das Pferd brachte, kniete Sam bei der von ihm erlegten Büffelkuh, hatte von dem einen Hinterschenkel kunstgerecht das Fell entfernt und schälte nun die Lende heraus.
»So«, sagte er, »das gibt für heute Abend einen Braten, wie wir lange Zeit keinen gegessen haben. Diese Lende laden wir mit dem Sattel und dem Zaun auf euer Pferd. Sie ist bloß für mich, euch, Will und Dick. Wenn die anderen auch was haben wollen, so mögen sie hierher reiten und sich die Kuh holen. Wenn sie nicht inzwischen von Aasvögeln und anderen wilden Tieren weggefressen wird. So, wie klug ihr da wieder seid. Es versteht sich ganz von selbst, dass wir sie mit Zweigen bedecken und dann Steine darauf legen. Es müsste schon ein Bär oder ein anderes großes Raubtier sein, das nachher dazu könnte.
Ich schnitt also starke Zweige aus dem nahen Gebüsch und holte schwere Steine herbei. Wir bedeckten die Kuh damit und beluden dann mein Pferd. Dabei erkundigte ich mich,
was wird denn mit dem Bullen?
Mit dem, was soll aus ihm werden?
Können wir denn nichts von ihm brauchen?
Gar nichts.
Auch nicht das Leder?
Seid ihr ein Lohgerber? Ich bin keiner.
Ich habe aber doch gelesen, dass die Häute der erlegten Büffel in sogenannten Caches versteckt und aufgehoben werden.
So, das habt ihr gelesen? Na, wenn ich's gelesen hab, so muss es ja wahr sein, denn alles, was man über den Wilden Westen liest, ist wahr, ganz außerordentlich wahr, ganz unumstößlich wahr. Hihi. Es gibt allerdings Westmänner, welche die Tiere um der Felle willen erlegen. Ich habe es auch schon getan, aber jetzt gehören wir nicht dazu und werden uns hüten, uns mit dieser schweren Haut zu schleppen.
Wir brachen auf und kamen, obgleich wir laufen mussten, schon nach einer halben Stunde im Lager an. Denn weiter war dieses nicht von dem Tale entfernt, in welchem ich meinen ersten oder vielmehr meine zwei ersten Büffel erlegt hatte. Dass wir zu Fuße kamen und Sams Pferd nicht mitbrachten, erregte Aufsehen. Wir wurden nach der Ursache gefragt.
»Haben Büffel gejagt und mein Pferd ist dabei von einem Bullen aufgeschlitzt worden«, antwortete Sam Hawkins.
»Büffel gejagt, Büffel, Büffel, Büffel«, erklang es aus aller Mund.
»Wo denn, wo?«
»Eine kleine halbe Stunde von hier, haben uns die Lände mitgebracht, könnt euch das Übrige holen.«
»Das werden wir, ja, das werden wir«, rief Rattler, welcher so tat, als ob zwischen ihm und mir nichts vorgefallen sei. »Wo ist der Ort?«
»Reitet auf unserer Fährte zurück, so werdet ihr ihn finden. Habt ihr Augen genug, wenn ich mich nicht irre?«
»Wie viel Stück sind es denn gewesen?«
20.
»Und wie viel habt ihr denn erlegt?«
»Eine Kuh.«
»Los, wo sind denn die anderen hin?«
»Fort.«
»Könnt ihr euch suchen, hab mich nicht drum gekümmert, wohin sie spazieren wollten und sie auch nicht danach gefragt.«
»Hihi.«
»Aber bloß eine Kuh, zwei Jäger und von 20 Büffels nur eine zu schießen«, meinte einer in geringschätzigem Ton. »Macht es besser, wenn ihr könnt, Sir. Ihr hättet sie wahrscheinlich alle 20 erlegt und auch noch einige mehr. Ihr werdet übrigens, wenn ihr hinkommt, noch zwei alte 20-jährige Bullen sehen, auf welche hier dieser junge Gentleman geschossen hat.«
»Bullen, alte Bullen«, rief es rundherum.
»Auf 20-jährige Bullen zu schießen, welch ein Greenhorn gehört dazu, eine solche Dummheit zu begehen.«
»Lacht ihn meinetwegen aus, Meschurs, aber seht euch die Bullen nachher an. Ich sag euch, dass er mir dadurch das Leben gerettet hat.«
»Das Leben wieso?«
Sie waren begierig, das Abenteuer erzählt zu bekommen. Er aber wies sie zurück.
»Habe keine Lust, darüber jetzt zu reden. Lasst es euch von ihm selbst erzählen, wenn ihr es für klug haltet, euch das Fleisch erst dann zu holen, wenn es dunkel geworden ist.«
Er hatte recht. Die Sonne hatte sich geneigt und in kurzer Zeit musste es Abend werden. Da sie sich übrigens sagen konnten, dass ich erst recht keine Lust haben würde, den Erzähler zu machen, so stiegen sie auf ihre Pferde und ritten alle fort. Ich sage alle, denn keiner wollte zurückbleiben. Sie trauten einander nicht. Bei anständigen Jägern und da, wo ein freundschaftliches Verhältnis vorliegt, gehört jedes Wild, welches von einem Mitglied erlegt wird, den anderen auch. Dieser Gemeinsinn war aber bei diesen Leuten nicht vorhanden. Als sie zurückkamen, hörte ich dann auch, dass sie sich wie Wilde auf die Kuh geworfen hatten und jeder war unter Zanken und Fluchen bemüht gewesen, sich mit dem Messer ein möglichst großes und gutes Fleischstück herunterzureißen. Als sie fort waren, luden wir die Lände und den Sattel von meinem Pferde und ich führte dieses zur Seite, um es abzuzäunen und dann anzuflocken. Ich nahm mir dabei Zeit, wodurch Sams Gelegenheit fand, unser Abenteuer Parker und Stone zu erzählen. Sie standen so, dass das Zelt zwischen ihnen und mir lag und sie mich also nicht sahen, als ich mich ihnen wieder näherte. Schon war ich beinahe an das Zelt gekommen, da hörte ich Sam sagen,
»Könnt mir's glauben, es ist so, wie ich sage. Nimmt der Kerl gerade den größten und stärksten Bullen an und schießt ihn nieder wie ein alter, erfahrener Büffeljäger. Hab freilich getan, als ob ich es für Leichtsinn hielte und hab ihn gehörig ausgeschaltet. Aber ich weiß, woran ich mit ihm bin.«
»Ich auch«, stimmte Stone bei.
»Es wird ein tüchtiger Westmann aus ihm werden.«
»Und zwar sehr bald«, hörte ich Parker sagen.
»Yes«, bestätigte Hawkins. »Wisst ihr, Gents, er ist dazu geboren, wahrhaftig und ganz regelrecht dazu geboren.«
»Und dabei die Körperkraft. Hat er nicht gestern unseren schweren Ochsenwagen fortgezogen, ganz allein und ohne, dass ihm jemand dabei geholfen hat? Wo der hinhaut, da wächst jahrelang kein Gras. Aber wollt ihr mir eins versprechen?«
»Was?«, fragte Parker.
»Lasst ihn nicht wissen, wie wir von ihm denken.«
»Warum nicht?«
»Weil es ihm in den Kopf steigen könnte.«
»Oh nein!«
»Oh doch! Er ist ein ganz bescheidener Kerl und gar nicht zum Hochmut angelegt. Aber es ist stets ein Fehler, wenn man einen Menschen lobt. Man kann den besten Charakter damit verderben. Könnt ihn also getrost Greenhorn nennen.
Er ist ja auch wirklich eins, denn wenn er auch alle Eigenschaften besitzt, welche ein tüchtiger Westmann haben muss, so sind sie doch noch nicht ausgebildet, und er muss noch viel erfahren und sich noch viel üben.
Hast dich denn dafür bedankt, dass er dir das Leben gerettet hat?
Ist mir nicht eingefallen.
Nicht? Was muss er denn da von dir denken?
Ist mir ganz egal, was er von mir denkt. Vollständig egal, wenn ich mich nicht irre. Natürlich hält er mich für einen unverständigen und undankbaren Halunken. Aber das ist Nebensache. Die Hauptsache ist, dass er sich nicht überhebt, sondern so bleibt, wie er ist. Hätte ihn freilich am liebsten umarmen und küssen mögen.
Psst, rief Stone aus.
Dich küssen, das Umärmeln könnte man noch riskieren, aber küssen, nein.
So, etwa nicht, warum? Fragte Sam.
Warum? Hast du denn noch nicht einen Spiegel in der Hand gehabt? Oder in einem klaren Wasser dein holdes Konterfei gesehen? Dieses Gesicht, dieser Bart und diese Nase. Mensch, wer auf den unsinnigen Gedanken kommen könnte, seine Lippen dahin zu platzieren, wo man die deinigen zu suchen hat, der hat entweder den Sonnenstich oder den Verstand ist ihm eingefroren.
So, aha, das klingt ja recht freundschaftlich von dir. Bin also ein hässlicher Kerl. Wofür hältst du denn dich? Etwa für einen schönen Menschen?
Das lass dir ja nicht einfallen. Ich gebe dir mein Wort, wenn wir beide uns an einer Schönheitskonkurrenz beteiligen wollten, so würde ich den ersten Preis halten. Du aber bekämst eine Niete. Aber das gehört nicht hierher. Wir sprachen von unserem Greenhorn. Ich habe mich nicht bei ihm bedankt und werde es auch nicht tun. Aber wenn nachher unsere Lende gebraten ist, soll er das beste und saftigste Stück bekommen. Ich schneide es ihm selbst herab, er hat es verdient. Und wisst ihr, was ich morgen mache?
Was? Fragte Stone.
Ihm eine große Freude.
Womit?
Er soll einen Mustang fangen dürfen.
Du willst auf Mustangs gehen?
Ja, ich muss doch ein neues Pferd haben. Du borgst mir das deinige zur Jagd. Da sich heute die Büffel gezeigt haben, werden auch die Mustangs kommen. Ich denke, dass ich nur nach der Prärie hinunter zu reiten brauche, wo wir noch gestern die Bahn abgesteckt und vermessen haben. Dort muss es Mustangs geben, sobald diese wilden Pferde hier in dieser Breite angekommen sind.
Ich lauschte nicht weiter, sondern ging wieder zurück und durch ein Buschwerk, um mich den drei Jägern von einer anderen Seite zu nähern. Sie durften nicht erfahren, dass ich gehört hatte, was ich doch nicht hören sollte. Es wurde ein Feuer angebrannt, neben welchem zwei Gabeläste in die Erde gesteckt wurden. Sie gaben die Unterlage für den Bratspieß, der aus einem starken, geraden Aste bestand. Die drei befestigten an ihm die ganze Lende und dann begann Sam Hawkins, den Spieß langsam und mit künstlerischem Verständnis zu drehen. Das wonnevolle Gesicht, welches er dabei machte, machte mir heimlich Spaß. Als die anderen mit dem Fleische zurückkehrten, folgten sie unserem Beispiel, indem sie sich auch einige Feuer anbrannten. Freilich ging es da bei ihnen nicht so ruhig und friedlich her wie bei uns. Da jeder für sich braten wollte, so mangelte es an Platz und die Folge war, dass sie ihre Portionen halb roh verzehrten. Ich bekam wirklich das beste Stück. Es mochte 3 Pfund wiegen und ich aß es auf. Man halte mich ja nicht infolgedessen für einen Vielesser. Ich habe im Gegenteil immer weniger gegessen als andere, die sich in meinen Verhältnissen befanden. Aber es ist für einen, der es nicht weiß oder nicht selbst erlebt und mitgemacht hat, kaum zu glauben, was für Fleischmengen ein Westmann zu sich nehmen kann und auch zu sich nehmen muss, wenn er bestehen will. Der Mensch braucht zu seiner Ernährung außer den anorganischen Stoffen eine gewisse Menge von Eiweiß und von Kohlenstoff und vermag sich beides gar wohl in der richtigen Mischung zu verschaffen, wenn er in einer zivilisierten Gegend lebt. Der Westmann, welcher viele Monate lang in keine bewohnte Gegend kommt oder kam, lebte nur vom Fleisch, welches wenig Kohlenstoff enthält. Er musste also große Portionen essen, um seinem Körper die notwendige Menge Kohlenstoff zuzuführen. Dass er dabei unnötig viel Eiweiß genoss, welches seiner Ernährung nicht zugute kam, muss ihm gleichgültig sein. Ich habe einen alten Trapper 8 Pfund Fleisch auf einmal essen sehen, und als ich ihn dann fragte, ob er satt sei, antwortete er schmunzelnd, »Muss es wohl sein, denn ich hab nicht mehr. Wenn ihr aber ein Stück von dem euren geben wollt, so sollt ihr nicht ewig zu warten brauchen, bis ihr es auch nicht mehr seht.« Während des Essens unterhielten sich unsere Westmänner von unserer Büffeljagd. Sie hatten, wie ich hörte, als sie die beiden Bullen sahen, dann doch einen anderen Begriff von der Dummheit erhalten, die ich begangen haben sollte. Am anderen Morgen tat ich, als ob ich an die Arbeit gehen wolle. Da kam Sam zu mir und sagte,
»Lasst eure Instrumente nur mal liegen, Sir. Es gibt etwas zu tun, was interessanter ist.«
»Was?«
»Werdet es erfahren. Macht euer Pferd fertig. Wir reiten aus.«
»Spazieren? Da geht die Arbeit vor.«
»Tja!« Habt euch genug geplagt. Ich denke übrigens, dass wir schon zu Mittag zurück sein werden. Dann könnt ihr meinetwegen messen und rechnen, so viel ihr wollt.
Ich machte Bancroft die nötige Mitteilung und dann ritten wir fort. Sam tat unterwegs sehr geheimnisvoll und ich sagte ihm nicht, dass ich seine Absicht bereits kannte. Der Ritt ging auf der von uns vermessenen Strecke zurück, bis wir die Prärie erreichten, welche Sam gestern bezeichnet hatte. Sie war wohl 2 englische Meilen breit und doppelt so lang und wurde von bewaldeten Höhen umrandet. Da sie von einem ziemlich breiten Bach durchflossen wurde,
gab es Feuchtigkeit genug und infolgedessen einen saftigen Graswuchs. Im Norden konnte man zwischen zwei Bergen hervor auf diese Prärie gelangen und im Süden endete sie in einem Tale, welches nach dieser Richtung weiterführte. Als wir angelangt waren, blieb Hawkins halten und überflog die Ebene mit einem forschenden Blicke. Dann ritten wir weiter nordwärts und am Bache hin. Plötzlich stieß er einen Ruf aus, parierte sein Pferd, welches freilich nicht das seinige, sondern ein geborgtes war, stieg ab, sprang über den Bach und ging auf eine Stelle zu, wo das Gras niedergetreten war. Er untersuchte den Ort, kam zurück, stieg wieder in den Sattel und ritt weiter, doch nicht wie bisher in nördlicher Richtung, sondern er bog von dieser in einem rechten Winkel ab, so dass wir nach kurzer Zeit den westlichen Rand der Prärie erreichten. Hier stieg er wieder ab und ließ sein Pferd grasen, band es aber sorgfältig an. Ende von Kapitel 2, Teil 4. Aufgenommen von Kim Reichert, Hamburg, Deutschland.